Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 31. März, der letzte Tag dieses schönen Monats und ich beginne zu singen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du?
Ja, es ist wirklich unfassbar. Aber wir haben wieder 20 cm Neuschnee bekommen. Es sind minus 5 Grad. Der Winter hat uns wieder voll im Griff. Also wir können wirklich nur noch schmunzeln. Das ist auch für die Verhältnisse hier wirklich relativ kühl im Rahmen der dramatischen Klimaerwärmung, die wir ja nun alle erfahren. Wir sind hier offenbar besonders betroffen. Es ist unfassbar. Ich bin heute Morgen schon mit dem Traktor dann zu den Hühnern raus, durch die Schneeballungen dann durch, ein bisschen freigemacht das Ganze, sodass sie draußen ein bisschen rumlaufen können. Das ist für sie ja immer wichtig. Naja, und so habe ich dann ja hier nachher auch zu tun und werde mich wieder auf meinen Bock schleudern. Wie nennt man das? Aufspringen. Mhm. Aufspringen werde ich wieder. So ist es halt.
Schleudern würde ich dich darauf.
Ja, richtig. Und es schneit auch noch, das hatte ich vergessen. Und ich sehe den See nicht, weil es eben halt so sehr schneit. Aber ich bin sicher, dass er changiert.
Ich habe übrigens heute eine Aufnahme von dir gemacht. Du hast dich ja gewundert, warum ich bis jetzt überhaupt dich nie auf diesem blinkenden Bock gefilmt habe. Heute ist es passiert.
Ich habe so ein schönes Lalülala auf meinen Traktor drauf oben. Lalülala, also mit Blinklicht und Tralala. Und es gibt noch nicht ein Bild. Du hast schon so viele Bilder von mir gemacht, da hatte ich das noch nicht drauf. Aber ich hätte es gerne mal gesehen. Jetzt habe ich es.
Ja, eben jetzt. Und vielleicht stelle ich es nachher mal ein, ohne Worte. Ich schreibe dann vielleicht dazu, ein kanadischer Bauer im Schnee treiben.
Ja, heimlich aufgenommen. Ich wusste es nämlich nicht. Du standst hier oben am Fenster.
Genau. So, ihr Lieben, jetzt fangen wir aber an, weil das ist alles hier Blabla, wie es immer so schön heißt. Wir fangen jetzt an mit den konkreten Themen. Vorgestern haben wir ein Video aus unserer US-Redaktion eingestellt gehabt, wo der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine kämpferische Rede, eine erste Wahlkampagnenrede gehalten hat. Und kurz danach hat das Geschworenengericht in New York ihn in einer Klage für schuldig befunden. Er wird angeklagt und viele haben darauf jetzt ärgerlich reagiert, denn jetzt ist ganz konkret von einer möglichen Verhaftung die Rede und Trump selber ist stinksauer und hat das Ganze, das Urteil, als politische Verfolgung und als unverfrorene Wahlbeeinflussung bezeichnet.
Naja, es liegt ja nun auf der Hand und jeder kann es sehen. Ich meine, wie viele Präsidenten, ehemalige, haben wir draußen rumlaufen, die mit nachweislich mittlerweile fadenscheinigen Begründungen und Unwahrheiten massenweise von Menschen mit auf dem Gewissen haben. Ich möchte das mal so ausdrücken, weil wenn ich weiß, wider besseren Wissens, also quasi, dass ich hier mit einer Propaganda arbeite, um einen Krieg zu führen und ich dann mich als Komplize mitschuldig mache, dann ist das schon ernst zu nehmen. Aber offenbar sind Hunderttausende Tote in vom wirklich zaungebrochenen, widerrechtlichen Kriegen nicht so schlimm wie eine, Pornodarstellerin oder irgendwie sowas, die 130.000 Euro bekommen hat. Übrigens soll das gar nichts Verbotenes gewesen sein, denn es ist offiziell verbucht worden, offiziell überwiesen worden. Also es geht hier offenbar nur darum, dass es um eine Wahlkampfbeeinflussung handelt. Denn hätten die Menschen das gewusst, hätten sie Donald Trump nicht gewählt. Wobei er sagt, da gab es sowieso nichts. Also das ist alles eine Lappalie im Verhältnis zu dem, was da sonst noch rumläuft.
Ja, du sprichst unter anderem von dem Irakkrieg, wo man heute nachlesen kann bei Wikipedia, dass dieser Krieg zu Unrecht losgebrochen wurde. Denn da wurde behauptet, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen angesammelt gehabt. Das war der Grund für den Krieg und das hat sich im Nachhinein als Fake herausgestellt.
Naja, es ist so viele, gibt es da. Es gibt immer noch den Krieg in Syrien. Ich meine, es ist ja letztendlich so, dass wir alle im Westen informiert sind über den widerrechtlichen Angriff der Russen in der Ukraine. Wer spricht von dem widerrechtlichen Angriff und der Besetzung von syrischen Gebieten, wo amerikanische Einheiten beispielsweise sitzen. Und wenn Russen beispielsweise Kinder aus einem Krisengebiet herausholen, nennt man es Verschleppen, während man es damals, ich glaube im Vietnamkrieg, ich glaube Peter Pan genannt hatte, oder eben halt die Sicherung von Kindern. Also das ist eben halt die Doppelmoral, die da eine Rolle spielt, aber das kennen wir alles. Problem ist, hier geht es eben halt um eine politisch motivierte Geschichte. Und das könnte natürlich jetzt USA wirklich ganz in große Schwierigkeiten bringen, besonders den Deep State. Denn es ist alles so offensichtlich und das ist fast wie ein kopfloses Verhalten. So wirkt es auf mich.
Ja, ich glaube auch eher, dass man ob seiner Kampfeskraft ziemlich verzweifelt ist, weil er sich einfach nicht ruhig stellen lässt, dieser Herr Trump. Und er hat das auch kommentiert, und zwar auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social. Da hat er am Donnerstag, kurz nachdem das bekannt wurde, geschrieben: Sie erinnern sich genau wie ich daran. Russland, Russland, Russland. Der Müller-Schwindel. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Amtsenthebungsbetrug. 1. Amtsenthebungsbetrug. 2. Die illegale und verfassungswidrige Razzia in Mar-a-Lago, also seinem Wohnsitz. Und jetzt das, hat er geschrieben. Und er sagt, die Demokraten haben wie besessen gelogen, betrogen und gestohlen, um Trump zu kriegen. Und jetzt haben sie das Undenkbare getan. Eine völlig unschuldige Person angeklagt, um die Wahl auf unverfrorene Weise zu beeinflussen. Das, sagt er weiter, hat es in der Geschichte unserer Nation noch nie gegeben. Die Demokraten haben im Laufe der Jahrzehnte unzählige Male betrogen und auch meinen Wahlkampf ausspioniert. Aber unser Justizsystem als Waffe einzusetzen, um einen politischen Gegner zu bestrafen, der zufällig ein US-Präsident war und der führende republikanische Kandidat für das Präsidentenamt ist, das hat es noch nie gegeben. Niemals.
Nun hat das Ganze auch einen gewissen Vorteil, denn das Weiße Haus repräsentiert hier eine Ohnmacht und eine Willkürlichkeit, die jeder merkt. Auch wenn sie vielleicht die Menschen für dümmer halten, als sie selbst sind, ist es ein Problem, was sie haben mittlerweile. Und durch diese rechtliche Maßnahme gegen Donald Trump, ich sag mal im Verhältnis mit einer Lappalie, wird natürlich auch Tür und Tor geöffnet, überhaupt die Thematik einzubringen, dass ein Präsident angeklagt werden kann. Ich meine, in der US-amerikanischen Verfassung steht übrigens, dass jeder US-amerikanische ehemalige Präsident im Nachhinein vor ein Gericht gestellt werden darf, denn ein Präsident steht niemals oberhalb des Rechtes. Aber es gab ein unausgesprochenes Agreement offenbar, dass man niemals gegen einen ehemaligen amtierenden Präsidenten vorgegangen ist. Denn die Frage ist, inwieweit wird dann, wenn Donald Trump zum Beispiel jetzt an die Macht kommen wird, ich bin ziemlich sicher, dass die Chancen gut stehen, und wenn er das nicht macht, dann kommt eventuell der nächste Gouverneur aus Florida, der könnte nämlich genauso charismatisch auftauchen. Und wenn der dann sagt, okay, wir spielen dieselben Spiele, dann könnte man zum Beispiel auch mal diskutieren, könnte man einen Joe Biden beispielsweise entsprechend verklagen. Was ist mit einem Obama? Was ist mit einem George W. Bush und dessen Vater? Die leben ja auch noch alle und die haben ja nun auch einige Dinge, die man vielleicht überprüfen könnte. Also das Ganze ist ein wirklich seitiges Schwert und sehr gefährlich auch für die Ohnmächtigen, die momentan wild agieren.
Also wild agiert jetzt natürlich, das tut auch Donald Trump, der wirklich stinksauer ist. Und er hat dann auch noch geschrieben, ich glaube, dass diese Hexenjagd massiv auf Joe Biden zurückfallen wird. Also das, was du gerade schon mal so angetönt hast hier. Das amerikanische Volk weiß ganz genau, sagt Trump, was die linksradikalen Demokraten hier tun. Jeder kann es sehen. Deshalb werden unsere Bewegung und unsere Partei vereint und stark zuerst Alvin Bragg besiegen. Das ist der Staatsanwalt in Manhattan, der ihn da jetzt anklagt. Danach werden wir Joe Biden besiegen und wir werden jeden einzelnen dieser korrupten Demokraten aus dem Amt werfen, damit wir Amerika wieder groß machen können. So Trump. Also er macht etwas, man nennt das ja positives Denken oder etwas visualisieren, was man gerne erreichen möchte, und gibt damit einfach eine wieder mal kämpferische Energie in den Raum USA, um natürlich auch seine Anhänger, die für ihn kämpfen, die hinter ihm stehen und in großer Zahl im Gegensatz zu den Demokraten, eben auch diese zu stärken.
Also es geht jetzt auch nicht darum, Donald Trump ins Rampenlicht zu stellen als den großen Heilsbringer. So ist es auch nicht. Auch er spielt die Systeme mit. Auch er hat sein Geld beispielsweise gemacht mit den Methoden des großen Umverteilungsmechanismus und so weiter und so fort. Aber wir sehen hier, dass die große Macht, die Hegemonialmacht USA, sich in einem, ich sage mal, fast schon freien Fall befindet. Ich glaube, wenn die historischen Bücher das später irgendwann einmal beschreiben, diese Zeit von heute, dann wird man diese Zeit heute zum Beispiel mit dieser Anklage gegen Donald Trump schon als mehr oder weniger Absturz bezeichnen. Also der Fall läuft bereits.
Und es hat sich zu dem Fall auch Gouverneur Ron DeSantis geäußert aus Florida. Dort hat ja Trump sein Anwesen in Mar-a-Lago. Und DeSantis sagt, also Florida wird bei diesem Auslieferungsantrag auf gar keinen Fall helfen. Und das hat er wörtlich so erklärt in einem Twitter-Posting. Die Instrumentalisierung des Rechtssystems, um eine politische Agenda voranzutreiben, stellt die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf. Das ist unamerikanisch. Ja, und jetzt kann man mal abwarten, wie die Sache weitergeht. Also in Florida wird ihm vielleicht nichts passieren. Allerdings hat Trump auch eine Reise nächste Woche nach New York geplant, heißt es hier. Und da sitzt dann der Staatsanwalt von Manhattan. Da kann man mal abwarten.
Ja, eventuell nehmen sie ihn sogar fest. Ich glaube mal ganz ehrlich, medial kann ihm eigentlich nichts Besseres passieren, als dass hier dieser Hühnerhaufen, so kommt es einem ja vor, in einem blinden Aktionismus seinen Gegner versucht, jetzt irgendwie wegzubekommen.
Ja, in der deutschen Presse, der Mainstream-Presse, da freuen sich viele Hofberichterstatter über diese Wende. Aber in den internationalen sieht das gar nicht so sehr danach aus. Also es gibt auch ordentlich Kritik, zum Beispiel vom Guardian, der schreibt, der aus Großbritannien, der 30. März ist ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und er bestätigte den Grundsatz der Magna Carta, dass niemand über dem Gesetz stehe, auch nicht ein ehemaliger Oberbefehlshaber. Und dann warnt man hier, während die Rechtslage klar sei, sei die politische Situation undurchsichtig. Trump werde nun, wie es hier heißt, das Opfer spielen und diese Taktik werde bei vielen Republikanern funktionieren.
Das glaube ich auch. Und diese Geschichte, dass der Präsident nicht über dem Gesetz stehen darf und es sich jetzt hier bei diesem Vorwurf darum handelt, dass angeblich beispielsweise ein Sturm auf das Weiße Haus irgendwann geplant wurde, wo ein Mensch mit einer wilden Verkleidung mehr oder weniger von den Polizisten regelrecht reingelassen wurde. Und das ist ja ein demokratisch geführter Kongress. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wenn wir uns dann ansehen, dass in der Amtszeit von Donald Trump nicht ein einziger Krieg weggebrochen wurde. Das ist ein ganz interessantes Faktum hier. Und die Wirtschaft wieder in Gang kam. Da wird es natürlich schwierig, etwas zu finden, formal juristisch, ein echter Straftatbestand, zumindest schwieriger, gegenüber den anderen Präsidenten, wo also regelmäßig in den Amtszeiten Kriege vom Zaun gebrochen wurden. Also das ist eigentlich das Interessante, was da noch hinterschwingt.
Ja, es sind einfach interessante Zeiten, spannende Zeiten, in denen wir uns befinden. Gerade eben hat der Spiegel folgende Meldung veröffentlicht, Überschrift Neue außenpolitische Strategie. Kreml erklärt Westen zur existenziellen Bedrohung Russlands. Und diese neue Strategie sei durch die aktuellen Umwälzungen wörtlich im internationalen Bereich notwendig geworden. Das hat Präsident Putin heute erklärt. Sein Außenminister Sergej Lavrov sprach von einer Reaktion Moskaus auf die existenzielle Natur der Bedrohungen der Sicherheit und Entwicklung unseres Landes durch Aktionen unfreundlicher Staaten. Und Moskau hat rund 20 Staaten als unfreundlich eingestuft. Zu ihnen zählen unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Großbritannien und Polen. Sie alle haben wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massive Sanktionen gegen Moskau verhängt. Lavrov warf konkret den USA vor, die treibende Kraft hinter wörtlich antirussischen Vorbehalten in der Welt zu sein. Washington und seine Verbündeten führten einen hybriden Krieg gegen Moskau.
Naja, das ist dieser Stellvertreterkrieg, von dem wir immer wieder reden. Und ich denke mal, das kommt jetzt zufällig auch zeitgleich mit der Aussage, wo USA ja auch sagt, dass die US-Bürger aus Russland raus sollen. Und das ist ja momentan eine ziemlich klare Ansage. Das bedeutet, wenn sie ihre eigenen Leute rausziehen wollen, dass man zumindest eine militärische Intervention von westlicher Seite in Russland, Ukraine, wie auch immer, einen Angriff eventuell von der Ukraine aus. Wir wissen, dass Herr Selenskyj schon von Drohnen gesprochen hat, die in der Lage sind, beispielsweise Moskau zu erreichen. Moskau ist in einer schwierigen Lage. Und anstatt jetzt zu deeskalieren, wird momentan Öl ins Feuer geschüttet. Und das passt natürlich hervorragend zusammen. Und also man darf gar nicht jetzt drüber nachdenken so richtig und sich da reindenken und grübeln. Aber das sollten wir jetzt im Auge behalten.
Wie so vieles, ja. Nächster Beitrag, Epoch Times und auch Gateway Pundit, ein freies Portal in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben veröffentlicht einen geschätzten Bericht über Impfschäden in den USA fürs letzte Jahr, für 2022. Und das sind skandalöse Zusammenhänge und Zahlen. Laut einer von Finance Technologies durchgeführten Analyse verursachte demnach der Impfstoff gegen Covid-19 in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 festhalten, über 26 Millionen Verletzungen, die die Wirtschaft fast 150 Milliarden Dollar kosteten. Also, es geht auch um die beschleunigten Todesfälle, die durch die Impfstoffe verursacht wurden. Dazu kommt der Anstieg der Invaliditätsrate und andere Impfschäden. Mit anderen Worten, jetzt kommen Zahlen, nicht nur wie hoch das Leid der Menschen und die Schicksale sind, sondern, Andreas, wie schwer belastet das Ganze die Wirtschaft?
Ja, es ist eine sehr, ich sag mal, materielle Betrachtungsweise hier. Aber auch das ist mal ganz wichtig, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Also erst, wenn die Auswirkungen auf den Menschen also richtig gemessen sind, und das dauert natürlich noch, dann kann man die wirtschaftlichen Auswirkungen wirklich auch genau beziffern. Wir wissen, dass Impfschäden natürlich über 10 Jahre genau beobachtet werden müssen, da in dieser Zeit erfahrungsgemäß die Impfschäden erst eintreten. Und wir sehen ja derzeit schon eine ziemlich starke Beschleunigung dieser Post-Weg-Vorgänge. Und nun ist die Problematik natürlich hier noch besonders, dass es sich gar nicht um eine Impfung handelt, sondern sie nur Impfung genannt wird, sondern um eine mRNA-Spritze. Und das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Es gibt noch gar keine Erfahrungen und es gab auch keine angemessenen, das kann man heute feststellen, Prüfungen, bevor man die Menschen hat in die Spritze laufen lassen.
Ja, das sagen ja auch alle Experten von Anfang an. Ich habe es neulich schon erwähnt. Ich habe ein Interview aufgezeichnet mit Professor Stefan Hockerts, der Mahner und Warner der ersten Stunde war. Und er spricht auch in diesem Interview von nichts anderem als von einer Gentherapie. Das ist ja schon stark kritisiert worden. Ist auch gefährlich, dass man das so ausdrückt. Aber er sagt, wenn es so ist, muss man es auch so ausdrücken. Und Andreas, bei jedem Aspekt der Untersuchung von Impfschäden wird es ja Wirtschaftsakteure geben, die nicht nur geschädigt werden, sondern im Gegenteil, die davon profitieren, während andere darunter leiden. Und so liegt es beispielsweise auf der Hand, dass die Leichenbestattungsunternehmen von der überhöhten Sterblichkeit profitieren könnten, aber die Lebensversicherer geschädigt werden. Und das wird zu einer Umverteilung von Ressourcen und dementsprechend einer Neubewertung von Risiken durch die verschiedenen Wirtschaftsakteure führen.
Ja, das liegt ja letztendlich alles auf der Hand. Und wir wollen ja jetzt hier in diesem Fall nochmal nicht die persönlichen Tragödien der betroffenen Menschen besprechen, sondern klar auch die Auswirkungen dieser einzelnen Aspekte der Impfschäden, nämlich auf die Gesamtwirtschaft abzuschätzen. Ich meine, ich kenne einige Menschen, die zum Beispiel ein Bestattungsinstitut haben. Die haben eine höhere Anzahl von Toten. Allerdings haben sie natürlich auch eine höhere Anzahl von preiswerteren Bestattungen und so weiter. Aber das sind jetzt Details. Also das gibt auf jeden Fall Profiteure und welche, die drauflegen. Und ein Rückgang der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, nämlich durch solche Spritzenschäden, die würde dabei natürlich zu einem Rückgang auch des Bruttoinlandsproduktes führen, weil das sind ja erwerbsfähige Menschen. Und im Moment können wir allerdings, das kann man auch ganz klar sagen, aufgrund der sowieso laufenden Deindustrialisierung unserer völlig überforderten Politik in Europa zum Beispiel, aber auch in USA, könnten wir diese Auswirkung erstmal vernachlässigen. Eine größere Auswirkung dürfte sich mittel- bis langfristig aber aus einer Zunahme der Behinderungen in der Erwerbsbevölkerung natürlich ergeben, körperliche Behinderungen.
Ja, es ist wirklich dramatisch, worüber wir hier sprechen. Ich habe gestern mit Bekannten in Deutschland ein bisschen länger telefoniert, die mir sagten, dass ganz viele der jungen Leute immer wieder krank sind, Infekte haben, das Immunsystem kaum hinterherkommt. Und das sind ja die leichteren Symptome, während du jetzt hier von der Zunahme der Behinderungen sprichst, von denen wir ja auch viel hier abgebildet haben und auch die Hofberichterstatter im Moment gar nicht mehr anders können, als darüber zu berichten. Die Epoch Times, die hat ja die Zahlen dieser Finance Technologies veröffentlicht. Das ist ein globales Makro-Investment-Unternehmen, das vom ehemaligen BlackRock-Portfolio-Manager Edward Dowd mitbegründet wurde. Und jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Also, sie sind wirklich schockierend. Demnach kamen rund 26,6 Millionen Menschen durch Post-Vac, so nennt man das, es ist irgendwie verharmlosend klingt das, also durch Impfschäden zu Schaden. Das sind geschätzte wirtschaftliche Kosten, wie es hier ausgeworfen wird, von 89,9 Milliarden US-Dollar. Dann 1,36 Millionen hatten Behinderungen, geschätzte wirtschaftliche Kosten 52,2 Milliarden und 300.000 überzählige Todesfälle, geschätzte wirtschaftliche Kosten. Es fällt mir ein bisschen schwer, das so in dem Zusammenhang zu sagen, aber es ist halt so, 5,6 Milliarden Dollar.
Naja, und jetzt kommt natürlich entscheidend dazu der Zusammenhang nämlich mit den Profiteuren dieser Zahlen. Denn denken wir an Pfizer und Moderna alleine, die hatten 2022 einen kombinierten Umsatz der Covid-19-Spritzstoffe, Impfstoffe, in den USA allein von 11,5 Milliarden Dollar. So, und jetzt heißt das also, für jeden Dollar, den sie verdient haben mit ihren Konzernen, das kostete der US-Wirtschaft 13 Dollar. Das heißt, 13 Dollar Schäden auf einen Dollar Gewinn oder Einnahme. So hat es Edward Dowd auch in seinem Twitter-Kanal veröffentlicht. Und er ist ja ein anerkannter Mann und er schreibt dann sogar ganz sarkastisch von einem ziemlich negativen gesellschaftlichen Return on Invest. So nennt man das. Also er geht sogar noch weiter als wirklich anerkannter ehemaliger Topmanager. Er spricht vom größten Tatort der Geschichte. Und fügt dann noch hinzu, multiplizieren Sie das mal mit der ganzen Welt.
Also wenn man sich vorstellt, für jeden Dollar, den die verdient haben, kostete es die US-Wirtschaft 13 Dollar. Das ist ja eine gewaltige Zahl. Also im Fazit werden die menschlichen Kosten der Covid-19-Spritzen zusammengefasst. Demnach hat man drei große Gruppen von Menschen identifiziert, die unterschiedlich stark geschädigt wurden. Da sind übrigens die seelischen, die psychischen Begleiterscheinungen nicht mit erfasst, auch nicht die der Angehörigen. Am Beispiel der US-Bevölkerung wurden demnach jetzt Schätzungen für die Anzahl der Personen in der Bevölkerung ermittelt, die zu jeder dieser durch die Impfung geschädigten Gruppen gehören. Die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus. Beginnen wir mit der Gruppe 4, die behandelt die extremsten Schäden, sprich den Tod. Die absolute Rate der überzähligen Todesfälle wird für die Jahre 2021 und 2022 auf etwa 0,1% der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren geschätzt. Das entspricht einer Übersterblichkeit von etwa 23% für die Jahre 2021 und 2022 im Vergleich zum erwarteten Ausgangswert. In absoluten Zahlen bedeutet dies etwa 310.000 zusätzliche Todesfälle. Bei der Gruppe 3 geht es um schwere Behinderungen. Diese verzeichnen einen Anstieg in der zivilen Erwerbsbevölkerung seit Anfang 2021 um etwa 0,93%, was einem Anstieg von 24,6% entspricht. In absoluten Zahlen wurden schätzungsweise 1,36 Millionen Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren, die aktiv auf dem Arbeitsmarkt tätig sind, behindert. 1,36 Millionen Menschen. In der zweiten Gruppe, Andreas, zu der du jetzt kommst, wurden die Menschen mit leichten bis mittleren Schäden festgehalten.
Ja, also 18% der erwerbstätigen Arbeitskräfte, das sind die im Alter von 16 bis 24, die erlitten körperliche Schäden aufgrund dieses Covid-19-Impfprogramms nach 2021. Also es geht nicht um die Zeit 2020, wo das Covid-Virus auftauchte, sondern es geht wirklich nach der Zeit, als man mit dem Impfen anfing. Und in absoluten Zahlen sind schätzungsweise 26,6 Millionen Personen nur in den USA durch die Impfungen geschädigt worden. Ich wiederhole, 26,6 Millionen Personen nur in den USA. Und dies entsprach einem Anstieg der Abwesenheitsraten vom Arbeitsplatz im Jahr 22 um 28,6% im Vergleich zu 2019 und einem Anstieg der Arbeitsausfallraten um 50%.
Es sind ganz gewaltige Zahlen, die wir ja auch beobachten, eben nicht nur in den USA, auch hier. Hier sind zum Beispiel oft so kleinere Läden einfach zu. Da ist ein Schild dran, wegen Krankheit geschlossen. Und das betrifft inzwischen auch größere Kaffeeketten, also Kaffeehausketten und so weiter. Und in Deutschland, wie ich mir habe sagen lassen, auch immer wieder. Andreas, was können wir denn aus diesen dramatischen Zahlen schlussfolgern?
Ja, es ist wirklich so. Man erkennt das auch hier tatsächlich, dass viele Unternehmen auch einfach aufhören, auch weil sie sagen, ich habe keine Kraft mehr. Sie sind eingeschränkt. Also bleiben wir wieder bei den wirtschaftlichen Kosten. Das ist jetzt fast ein bisschen hart, weil es geht nicht um die menschlichen Schicksale. Die sollen hiermit nur erfasst werden. Die geschätzten wirtschaftlichen Gesamtkosten für 2022 aufgrund von Impfschäden belaufen sich alleine auf rund 148 Milliarden US-Dollar bis jetzt, nur in den USA. Wir müssen hier aber unbedingt die längerfristigen Auswirkungen der Impfschäden natürlich beobachten, da sie natürlich einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss noch darstellen könnten, vor allem in Zukunft. Also die Auswirkungen wie die Produktivitätsverluste, die übrigens dadurch entstehen, dass ein Arbeitnehmer vielleicht zwar anwesend ist, aber aufgrund von Schäden nur noch mit etwa 50-75% seiner Kapazität arbeitet, die bleiben dabei noch völlig unberücksichtigt. Das sind viele nicht mehr so belastungsfähig. Ebenso auch die ganzen Burnout-Fälle bei denjenigen, die den Ausfall der Kollegen auffangen müssen, die gar nicht mehr kommen. Das ist ja auch nicht mit berücksichtigt.
Übrigens, da möchte ich ganz kurz etwas einschieben, bevor ich dich hier gleich noch um etwas bitte, Andreas. Nochmal zurück zu dem Interview mit Professor Hockerts. Da ist etwas ganz Spannendes gesagt worden von ihm. Ich hatte ihn nach diesem Shedding-Problem gefragt. Mhm. Nämlich, wie sind die Ungespritzten in Gefahr, wenn sie mit Gespritzten zusammen sind? Und er ist ja nun Immunologe und so weiter. Er hat wirklich auch große Erfahrung. Und er warnt erstens vor einer Spaltung der Gesellschaft und sagt also nur, oder weil die Nicht-Gespritzten mit Gespritzten zusammenarbeiten müssen, fühlen die sich energetisch schon schlecht. Es gibt also auch zwischenmenschliche Probleme dadurch. Das ist das eine. Aber er sagt auf der anderen Seite, ordnet er rein medizinisch die Sache überhaupt nicht so tragisch ein. Er sagt, diese Shedding-Angst der Ungeimpften, ich sage das in Anführungen, die schmälert das Immunsystem. Und er sagt, er erklärt es so, rein medizinisch nimmt man eventuell von dieser Impfung etwas auf vom Nachbarn, aber eben nur durch den Verdauungstrakt und scheidet das wieder aus. Er sieht keine wirklich ernste Shedding-Gefahr. Das ist seine Aussage, die ich hier wiederhole. Werdet ihr auch bald in dem Interview sehen und hören können. Er sagt, raus aus der Angst. Einfach ganz selbstbewusst da rein, gutes Immunsystem haben, es kann nicht viel passieren. Und das ist ein Hinweis, den ich extrem wichtig finde und ernst nehme.
Das ist eine wirklich gute Nachricht und die tut auch gut in diesen Verwerfungen, wenn wir das hören. Ich habe mir da auch schon oft Gedanken drüber gemacht, wenn man mit Menschen zusammenkommt in irgendeinem Supermarkt oder sonst was, wie groß ist die Gefahr, dass man sich da ansteckt. Das ist ja so dieses simple Denken, was der Nichtmediziner dann so hat. Und das tut gut. Aber ich glaube auch, dass die Angst das Entscheidende ist. Nun haben wir das große Glück, wir sind ja auch in diesem Lichte der Wahrheit da so in der Situation, dass wir sowieso die Angst nicht haben, sondern mehr oder weniger mit großen Augen hochinteressiert beobachten, wie das momentan gerade alles abläuft. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil, wenn man da eben gefestigt ist auf der geistigen Ebene. Aber ich finde das ein ganz wichtiger Hinweis noch einmal, dass die Angst der entscheidende Faktor ist und nicht in irgendeiner Form die Ansteckung durch ein Schädling. Danke.
Ja, und Hockerts hat noch etwas Interessantes gesagt, dass bei allen Pandemien und schweren Seuchen auch der zurückliegenden Zeit es ja immer Menschen gegeben hat, die sich nicht angesteckt haben. Das waren oft die Helfer, die Ärzte, die Pfleger, die Krankenschwestern, die voller Zuversicht und auch dem Inneren helfen wollen, an die Arbeit gegangen sind und die es dementsprechend nicht treffen konnte. Also er spricht immer wieder von der inneren Stabilmachung raus aus der Angst. Das ist übrigens ein medizinisch interessantes Video, was wir veröffentlichen werden. Aber es ist vor allem auch eins, das uns seelisch aufbaut. Denn Hockerts ist auch ein sehr gläubiger Mensch. Darüber redet er auch und sagt, das hilft immer als fast vollständige Waffe gegen jegliche Art von Feind. Ja, also du hast recht, es ist eine gute Nachricht.
Ja, das finde ich auch. Und ich denke gerade darüber nach, als die Menschen damals in den Lockdown geschickt wurden und sollten dann mehr oder weniger separiert werden, die sollten alle alleine sein. Das ist ja schon so ein bisschen, was an die Erinnerungen kam, auch mit der Pest damals, wo die auch ausgesurst wurden und die mussten vor den Stadtmauern dann in irgendwelchen Zelten und da waren die Helfer und viele von denen haben überlebt. Und wenn wir wissen, dass damals, genau wie heute übrigens auch noch viele Helfer zum Beispiel, sehr gläubig und sehr verbunden sind auch in den Missionen, mit den Gotteskräften und mit den Naturgesetzen, dann erkennt man da natürlich auch schon einen gewissen Zusammenhang. Das finde ich schon ganz toll. Übrigens diese Zeit mit der Pest, daher kommt auch diese Farbe Gelb. Viele große Illustrierten haben dann immer mit der Farbe Gelb ihre Überschriften zu der Zeit gemacht, wenn sie über Corona berichtet hatten, weil das triggert natürlich die Menschen in ihrem Unterbewusstsein. Wenn man die Reinkarnation verstanden hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch alle schon Pestphasen erlebt haben und dass wir mit dieser gelben Farbe getriggert werden, nämlich mit Erinnerungen an irgendwelche mittelalterlichen Erdengänge, die man mal hatte und damit natürlich die Angst noch bewusst forciert wird. Ich bin ziemlich sicher, dass hier ganz bewusst auch mit bestimmten Farben und mit bestimmten Dingen eben halt gearbeitet wird.
Es ist die Angst, die geschürt werden soll. Wir müssen aus der Angst rausgehen. Nochmal, also für mich ist diese Botschaft, dass dieses Shedding keine großen Einflüsse auf uns hat, ist die eine der besten Nachrichten, auch wenn vielleicht andere sagen, nee, das ist nicht so. Für mich ist es die Warnung schlechthin, mich da nochmal in die Angst zu begeben. Denn wenn du dich erinnerst, wir haben ja schon immer mal wieder Leute getroffen. Wir haben mal ein Ehepaar, das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, getroffen, haben die begrüßt mit einer Umarmung. Und als wir dann beim Essen saßen, haben die uns gesagt, gestern haben wir uns impfen lassen. Und prompt haben wir beide, wir haben uns angeguckt, ich habe in deinen Augen den Schrecken gesehen und du bei mir. Und prompt haben wir da auch dann gemeint, dass wir Auswirkungen hatten. Hatten wir übrigens auch. Aber ich denke mal an diesen Moment zurück, wo ich dachte, du lieber Himmel, was haben wir uns jetzt eingehandelt? Und damit war die Psyche natürlich scharf gestellt.
Nun ist das natürlich in diesem Beispiel nicht repräsentativ und unwissenschaftlich, aber so rein aus der Empfindung heraus hatte man schon das Gefühl, dass es damit zusammenhängt. Es tut auf jeden Fall gut, dass wir jetzt ein bisschen entspannen an der Stelle. Deshalb ist es auch gut, dass wir das ein bisschen austreten, diese Aussage.
Ja, möchte ich auch. Vor allem, es gibt ja auch Paare, die zusammen sind, wo einer die Spritze bekommen hat und der andere nicht. Und der, der sie nicht hat, muss aus der Angst einfach rausgehen, denn sein Immunsystem ist ungestört geblieben und er kann das selber regeln. Und ich glaube, wenn meine Mutter hat immer zu uns Kindern gesagt, die hat oft uns angeguckt und hat gesagt, ach, was habt ihr für schöne, gesunde Körper vom lieben Gott mitbekommen. Und das hat mich mein Leben lang auch immer motiviert, den auch gesund zu erhalten. Und dieses Gesunde ist es, dieses gesunde Gefühl in uns ist es, dass wir herstellen müssen, falls es uns in Teilen verloren gegangen ist, um wirklich diesem ganzen Szenario aus Angst und Sorge und Verzweiflung gesund widerstehen zu können.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Wir können viel aus uns herausholen und ich hätte gern deine Mutter kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja viel von ihr gehört. Das muss schon eine wunderbare Frau gewesen sein. Und das ist natürlich die Aussage, die das Ganze belegt. Wenn eine Mutter zu ihren Kindern sagt, ihr seid stabil, ihr seid stark, ihr seid widerstandskräftig. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn dann dagegen eine Mutter selbst in einer Eigenangst mehr oder weniger diese auch noch auf ihre Kinder überträgt, dann macht sie genau das Gegenteil. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Appell, möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine Wichtigmachung, dass man sich das vor Augen führt noch einmal, wie wichtig es ist, dass man selbst immer sehr stabil wirkt. Das ist für die Kinder das Allerwesentlichste, dass sie wissen, sie sind sicher, sie fühlen sich geborgen und nicht irgendwo ausgeliefert, weil die Eltern da mehr oder weniger im roten Bereich drehen. Das dürfen die Eltern einfach nicht, finde ich.
Also es war ein interessanter Ausflug hier und ich freue mich schon, wenn wir das Interview mit Hockerts veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich vielen von euch nochmal gut tun. Er sagt, es ist eine Frage der Energie. Und ob wir so eine Energie zulassen eben oder nicht. So, Andreas, jetzt haben wir gerade über die Impfschäden in den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Ich möchte jetzt von dir hören, weil da bist du ja der Papst. Du bist ja unser Umverteilungspapst und zwar der von fleißig nach reich. Die Frage bietet sich jetzt zu dem Thema natürlich förmlich an.
Also geht es noch vielleicht ein bisschen dicker, dass ich schon der Papst bin? Nein, ich bin kein Papst, ich will auch keiner werden. Und mein Herr, der sitzt auch nicht in Rom, der ist eine Etage höher. Also, aber richtig ist, dass die Systemfrage hier wirklich gestellt wird auch. Und je mehr Menschen nämlich leiden und je teurer diese ganzen Geldauslösungen sind, die ja durch diese Spritzschäden, durch diese Covid-19 sogenannten Impfungen entstanden sind, desto höher steigt das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, was viele nicht auf dem Schirm haben. Da geht es nämlich bei dem Bruttoinlandsprodukt-Berechnung. Das ist ja eine Zahl, wo die Leute sagen, wenn die Zahl hoch ist, ist die Wirtschaft gut und wenn die Zahl niedrig ist, dann ist die Wirtschaft schlecht. Beim Bruttoinlandsprodukt geht es nämlich um die Addition der Gelder, also das Zusammenzählen von Geldern. Und zwar egal, ob es Einnahmen sind aus sinnvollen Produktionen oder auch Kosten für Gesundheit, übrigens auch Kosten für Waffen oder Erhöhung beispielsweise der Diäten von Politikern. Also wenn die sich beispielsweise neue Gehälter zuordnen, dann dient das der Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes. All diese Geldflüsse werden einfach zusammengezählt und dann dem BIP zugerechnet. Also ganz anders, als man einen Haushalt führt zu Hause, wo man sagt, Kosten und Einnahmen, die sollte man streng unterscheiden, sonst hat man ganz schnell ein Problem. Und ich sehe es als Hauptproblem, dass die Menschen diesen Zusammenhang der Volkswirtschaft und des Geldwesens überhaupt nicht verstehen. Denn wenn sie das könnten, dann würden sie auch die Motive zum Beispiel verstehen, der ganzen Kriege gegen die Menschen. Und die würden sich wahrscheinlich auch verweigern. Egal, ob es jetzt um sogenannte Verteidigungen von angeblichen Menschenrechten geht oder Demokratien oder dem Schutz der Menschen vor angeblich schweren Krankheiten, wie wir es jetzt gerade haben. Nein, diejenigen, die diese Zusammenhänge nämlich verstehen, des Geldsystems und der Umverteilung, die sitzen dann oft in den NGOs, WHO und so weiter und anderen angeblich philanthropisch ausgerichteten Organisationen und kassieren dann genau diese Kosten ab. Das ist nämlich die moderne Methode, ich sehe es fast als eine Art Raubrittertum, diese selbsternannten Eliten, wie zum Beispiel im WEF, die werden dadurch immer reicher, während die Menschen und Tiere dabei immer mehr verelenden durch die Anwendung dieser Systeme. Und perfiderweise sprechen gerade die Nutznießer dieser Umverteilungsspiele zu ihren Gunsten. Die laufen ja ständig Zeit zu ihren Gunsten ja ab. Die sprechen permanent dann von einer besseren Welt, für die man sich einsetzt. Ja, und damit lassen sich dann einen haufenweise gutgläubige und medial abgerichtete Mitläufer rekrutieren, die sich dann zum Beispiel auf Straßen festkleben und blind einer politischen Kaste herrennen, ohne zu merken, was sie eigentlich tun, weil sie es nicht verstehen. Und so einfach ist es wirklich zusammenzufassen. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Übrigens nochmal, ich möchte auf den Plan B der Wissensmanufaktur hinweisen. Da haben wir die Grundlagen genau dieser Umverteilung im Detail auf wenige Seiten, das sind 30 Seiten, glaube ich, zusammengefasst, um diese Zusammenhänge wesentlich besser in Zukunft einordnen zu können.
Ich habe gerade mal versucht nachzurechnen, Andreas. Ja. Also Amerika hat so 331 Millionen Einwohner. Ja. Wenn wir hier von 26 Millionen Verletzten sprechen, dann ist das ja eine exorbitant hohe Zahl.
Ja, das sind diese Geschädigten, 26 bis jetzt. Wir können daran schon erkennen, anhand der steigenden Zahlen, dass wir locker die 10% überschreiten. Das heißt also, wir laufen eventuell, das ist eine vage Prognose, auf eine mindestens 10%ige Schädigung durch die Impfung hinaus. 10%, wenn ich dann höre, dass Herr Lauterbach sagt, einer von 15.000 oder irgendwie sowas oder einer von 60.000, 10.000. Es sind ja willkürliche Zahlen, die er ja auch nie belegen kann. Dafür ist er ja bekannt, dass er einfach mit Zahlen rumschmeißt, die nirgendwo nachzufinden und zu belegen sind. Das ist ja das Traurige eigentlich. Aber wir sehen hier anhand dieser Zahlen, dass das gigantische Größenordnungen sind und wir sollten da wirklich im Gottvertrauen jetzt sein.
Mein lieber Freund, also das sind tatsächlich, wenn man diese Größenverhältnisse sieht, kann man es ehrlich gesagt kaum glauben. Und noch weniger kann man glauben, welche Kolumne beim Spiegel erschienen ist zu diesem Thema. Sascha Lobo, das ist ja so einer der Promis dort, der hat ja eine feste Kolumne. Und was dort an Ignoranz und Impertinenz, du hörst, ich bin sauer, veröffentlicht wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Also, die Überschrift dieser Kolumne von Sascha Lobo beim Spiegel, übrigens der Spiegel ist ja zu zweifelhaftem Ruhm gekommen durch die Relotius-Geschichten und nicht nur dadurch. Aber dieser Sascha Lobo, der schreibt jetzt Folgendes, alles ungeachtet, was wir gerade hier aufgezählt haben. Offenbar hat er auch nicht einen einzigen Beitrag der öffentlich-rechtlichen oder auch der privaten Kanäle gesehen, wo tatsächlich jetzt die Impfschäden gezeigt werden und die schwersten Schicksale der Menschen. Das alles scheint entweder nicht vor seine Augen gekommen zu sein oder es perlt an ihm einfach ab. Oder es könnte auch sein, ich spekuliere nur, dass er gar kein Empathievermögen hat. Also Autisten schreibt man sowas zu. Du lachst, weil ich reg mich hier wirklich selten auf. Aber da muss ich mich wirklich zusammenreißen. Was schreibt der gute Mann? Also, die Pandemie ist vorbei oder auch nicht, je nachdem, wen man fragt. Doch auch im Rückblick läuft der Kampf um die Deutungshoheit zu Corona mit ziemlich problematischen Kommunikationsmustern, sprach der, der im Glashaus sitzt. Dann heißt es weiter. Inzidenz, ein Wort, das eine Pandemie lang zum wichtigsten Gegenwartsmaßstab zwischen Politik und Tischgespräch wurde. 2022 war die Pandemie vorbei, jedenfalls am dafür entscheidenden Ort, nämlich in den Köpfen der großen Mehrheit. Für die meisten Menschen ist die Pandemie immer noch vorbei, auch wenn sich Covid-19 gerade einmal durch die Gesellschaft wälzt und ein Experte von Inzidenzen zwischen 1000 und 2000 spricht. Also er fängt wieder an zu rechnen und dann schreibt er, das ist galaktisch viel. Theoretisch jedenfalls, denn zeitweise wurden ab einer Inzidenz von 100 die Corona-Regeln im Alltag drastisch verschärft. Offenbar hat er große Sehnsucht danach. Und gleich zitiert er auch Christian Drosten, Deuter und Wissenschaftskommunikator der Corona-Pandemie. Der hat schon vor einer Weile gesagt, Corona werde nun endemisch. Andreas, er scheint also auch nicht wahrgenommen zu haben, dass Drosten abgetaucht ist, dass der sich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit traut, der wird hier also auch weiter zitiert.
Wir haben hier eine Abrichtung im Prinzip einer Klasse, die hier in den Medien zu finden ist. Und das sehen wir ganz deutlich. Und ich verstehe auch deine Wut, die du da im Kopf hast im Moment. Denn es ist unglaublich, mit welch einer Art hier letztendlich die Menschen beleidigt werden, die intelligenter waren, und zwar in großen Stückzahlen gegenüber den Medien, die mehr oder weniger komplizenhaft mit dieser ganzen Geschichte mitgespielt haben. Das muss man auch mal ganz ernsthaft sagen. Und wir sehen aber auch hier eine gewisse Ohnmacht und eine offensichtliche Naivität, ich will es mal höflich ausdrücken, von diesemjenigen, der das da gerade schreibt, der hier meint, er könnte da mal eben so blind drauf loshauen. Das ist auch das Problem. Man hält die Leser für dümmer, als man selbst ist.
Jo, also er schreibt, für zwei Gruppen ist Corona aber nicht vorbei. Zum einen diejenigen, die unter Long-Covid leiden. Damit meint er wahrscheinlich alle, die jetzt wirklich geschädigt sind. Zum anderen die Menschen, die während der Pandemie umgezogen sind in eine düstere Fantasiewelt. Also QuerdenkerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, EsoterikerInnen. So steht's hier. Ich muss es so vorlesen. Nicht, dass sie mir wieder schreibt, ich soll das nicht mitmachen. Das hat er geschrieben. Dann schreibt Sascha Lobo weiter. Ergänzt um Menschen, die sich eher nicht in diese Gruppierungen einsortieren lassen, die aber leider trotzdem beitragen zu einer besorgniserregenden Entwicklung, nämlich der komplett irrationalen Umdeutung des gesamten Pandemiegeschehens. Er zitiert den Kulturwissenschaftler Michael Seemann, mit dem er befreundet ist, das vergisst er auch nicht hier mitzuteilen, und der hat auf Twitter geschrieben, krass, dabei zuzuschauen, wie gerade die Geschichte der Pandemie umgeschrieben wird. Meine These dazu, die ExpertInnen sind erschöpft, und da die Gefahr mehr oder weniger gebannt ist, haben sie sich zurückgezogen. Zurückbleiben die Schreihälse und erlangen diskursive Hegemonie. Diskursive Hegemonie.
War dann Fremdwort gelesen. Also ich finde es interessant, was er schreibt. Das Schöne ist, man braucht ihm darauf gar nicht gegenüber beleidigend reagieren. Das macht er nämlich selbst. Eine solche Eigenbeleidigung, wie er sich selbst hier gerade antut, sich nämlich selber intellektuell so einzuschätzen versucht und wie er das gerade macht, wie ich ihn übrigens auch einschätze. Offenbar schätzen wir uns beide gleich ein, wie er. Also wir schätzen ihn beide gleich ein, er sich selbst und ich ihn. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich ihn einschätze. Und das belegt er hier eigentlich in Idealmaßen.
Ja, und weiter schreibt er, ich will euch das hier alles mitteilen. Nicht alles, weil das ist ein ewig langes Ding. Und ich habe mal hier so ein paar Gedanken rausgegriffen, damit viele von euch auch erkennen, wie man dort beim Spiegel über euch und uns denkt. Mhm. Es heißt hier weiter, es ist in der Tat so, dass im Frühjahr 2023 wieder lautstarke Stimmen in sozialen Medien erschallten, die immer noch die gleichen Lügen, Unwahrheiten und Verschwörungstheorien wie bisher weitererzählen oder besser weiterschreien. Für sie wird die Pandemie tragischerweise mutmaßlich niemals vorbei sein, denn sie sind ausweislich der Drastik und der emotionalen Betroffenheit in ihrer Kommunikation in den tiefsten Sphären ihrer Persönlichkeit gekränkt. Die Corona-Gekränkten, die letztlich die Pandemie und alles drumherum nicht anders betrachten können oder wollen, denn als Angriff auf sie selbst.
Also ich finde das eigentlich sehr beruhigend, dass es so läuft, weil auch hier sieht man, wie überfordert sie sind, dass keine Argumentation mehr da sind und vor allem, dass keine Metapher dumm genug ist, um nicht genannt zu werden. Und ich frage mich, ich glaube nicht, dass Bill Gates das Ding Korrektur gelesen hat, denn das wäre vielleicht noch die Frage. Das wäre natürlich der Idealfall, denn das würde natürlich auch dann in die Ebene natürlich noch eine entsprechende intellektuelle Interpretation zulassen. Aber man fragt sich natürlich, wenn ein solches Blatt wie der Spiegel von Bill Gates sogar finanziert wird, mitfinanziert wird in Millionenhöhe und dann solche Dinge geschrieben werden auf diesem unterirdischen Niveau, dann spricht es dafür, dass die WHO und diese ganzen Systeme doch noch weitaus angeschlagener sind, als ich bisher gedacht hatte. Denn das muss ja mit irgendeinem Redakteur abgestimmt worden sein, dass so etwas überhaupt gedruckt werden darf. Und wenn das das Level ist, dann stehen wir vor einer guten Zeit, denn dann erkennen wir gerade, wo sie stehen. Das ist ja unglaublich.
Ja, Sascha Lobo ist eine feste Größe beim Spiegel, schon lange.
Das war Harry Lotius aber auch, ne?
Ja. Ja. Also, und was schreibt er jetzt weiter? Und das ist eigentlich, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich diese Wut gefühlt habe. Denn wir haben nun gerade vorher über die Impfschäden in den Vereinigten Staaten von Amerika und damit eigentlich weltweit gesprochen. Und jetzt schreibt Lobo weiter Ihnen, also den Corona-Leugnern, den Verschwörungstheoretikern, fehlt vielleicht eine Kategorie wie Schicksal, was auch ihr derzeitiges Aufdrehen erklärt. Jemand muss schuld sein. Also ich verstehe das so, dass jemand, der jetzt geschädigt ist durch eine Spritze, das eigentlich auch unter Schicksal abhaken kann.
Ja, ich meine, diese Hilflosigkeit, die hier repräsentiert wird, alleine durch diese Fragestellung, es ist offenbar gar nichts mehr an Argumentation da. Also mich regt das gar nicht auf. Mich beruhigt es erst nochmal, wie weit hier dieser intellektuelle Absturz fortgeschritten ist. Sie kommen nicht mehr gegen an. Die Leute sterben zuhauf und die Beschleunigung nimmt zu. Wir haben das gerade gehört. Schäden nehmen zu. Und wir beten dafür, dass möglichst nicht zu viele geschädigt werden, auch um das ganz klar zu sagen. Es geht hier um Himmels Willen nicht darum, dass wir sagen, ach, haben wir doch gesagt. Nein, wir würden uns wünschen, wir hätten uns geirrt. Aber leider sind die Dinge so, wie sie sind. Und wenn dann solche, Entschuldigung, Schreiberlinge dann, solch einen Unsinn schreiben, in dem sie eigentlich mehr oder weniger nur in ihren Griffel kotzen, dann darf man sich nicht wundern, wenn da sowas rauskommt.
Habe ich gerade versucht, mir bildlich vorzustellen. Ja, also nur noch ein paar Sätze und dann muss auch Schluss sein, weil das Leben kann schön sein, aber nicht, wenn man so etwas hier vor sich hat. Also er sagt, jemand muss einfach schuld sein. Irgendeine Person, irgendeine Gruppe muss die Schuld daran tragen, dass so viele Leute leiden mussten, nicht nur unter der Pandemie selbst, sondern natürlich auch unter den Maßnahmen. Alles andere, jede andere Erklärung als die Existenz von Schuldigen ist für Sie, also die Verschwörungstheoretiker, unerträglich. Übrigens typisch für Kränkungen, psychologisch definierbar als Verwundung der seelisch-psychischen Integrität. Da scheint er sich ja auszukennen. Interessanterweise, schreibt Sascha Lobo weiter, unterscheidet die Psychologie zunächst nicht, ob diese Verwundung vermeintlich oder tatsächlich stattgefunden hat. Kränkung ist subjektiv. Und weiter heißt es, Fokus auf diejenige Gruppe unter den Corona-Gekränkten, die fest davon überzeugt sind, die Covid-Impfungen seien schädlich oder nutzlos gewesen. Doppelpunkt. Hier lässt sich eine so interessante wie problematische Kommunikationsebene feststellen. Aus der Epidemiologie bekannt geworden ist in den letzten Jahren das Präventionsparadox. Weil vorgesorgt wird, sind die sichtbaren Folgen weniger schlimm, weshalb die Vorsorge unsinnig erscheint oder prinzipiell angezweifelt wird. Was bei den Corona-Gekränkten geschieht, kann man analog dazu als Non-Präventionsparadox bezeichnen. Sie betrachten die Tatsache, dass sie selbst trotz fehlender Impfung nicht gestorben sind, als Beweis für ihre falschen Erzählungen. Sie leiten daraus weiter ab, dass gleich alles falsch gewesen sein muss und betrachten im gleichen Atemzug sich selbst als InhaberInnen der einzigen Wahrheit. Was man an ihren schrillen Aufrufen erkennt, die Leute mögen endlich aufwachen. Wer die Welt in Schlafende und Wache unterteilt, erteilt jeder Form von Argumenten, Diskussionen und Beweisführungen eine Absage. Denn die Botschaft des Aufwachens lautet, dass das Gegenüber erst einmal auf die Seite der Corona-Gekränkten kommen müsse, bevor irgendeine Kommunikation stattfinden kann.
Also mich würde nicht wundern, wenn hinter den Kulissen, vielleicht kommt es sogar raus, sich herausstellen würde, dass er das gar nicht allein geschrieben hat, sondern mit seinem Namen davor geschoben wird. Denn das, was wir hier gerade lesen, ist eine lupenreine Propaganda, lupenreinst, wie sie auch beschrieben wird, ob das von der, wie heißt er nochmal, Psychologie der Massen, von Gustave Le Bon und so weiter. Also wie das beschrieben wurde, wie man das genau macht. Und denn wenn er schreibt zum Beispiel diese Kränkung dieser Menschen, ich meine, er könnte es ja gar nicht beurteilen, denn er hat ja offenbar einen Impfpass, ob er geimpft wurde oder nicht. Vielleicht hat er auch einen Getürkten gehabt. Bei solchen Leuten weiß man das übrigens nicht, denn die sind ja konsequent in ihren charakterlichen Eigenschaften sehr oft, meine Erfahrung dazu. Aber er hat damit natürlich keine Repressalien über Gebühr erleiden müssen. Aber die Menschen, die sich ausgesprochen haben und haben gesagt, du kannst dich spritzen lassen, wie du willst, aber ich will es nicht. Ich will es einfach nicht und ihr wollt mich dazu zwingen. Vielleicht mal eines dazu, der Unterschied auch Europa-Deutschland. Hier in Kanada gab es auch mal die Diskussion, sollte man eine Impfpflicht einführen? Es sind sofort viele Leute auf die Straße gegangen. Und was für mich auffällig war, viele, die sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben, waren geimpft. Ein großer Teil war geimpft. Die haben mit den Ungeimpften an der Straße gestanden und demonstriert und haben gesagt, wir wollen das nicht. Weil ich kannte Geimpfte hier in Kanada, die gesagt haben, ich lasse mich impfen aus Überzeugung. Wenn mir das einer vorschreibt, werde ich es mit Sicherheit nicht mehr machen. Und ich möchte, dass mein Nachbar, mein Freund, meine Frau oder wer auch immer sich entscheidet und sagt, ich will das eben nicht haben. Diese Größe beispielsweise, so empfinde ich das zumindest, die ist in Europa gänzlich unwahrscheinlich. Und das spiegelt sich hier alles wieder.
Ja, also der Beitrag von Herrn Lobo ist bei uns auf der Seite eingestellt, ein bisschen entsprechend auch kommentiert worden von uns. Und wenn ihr den Rest wirklich lesen wollt und vielleicht euch ärgern möchtet, dann könnt ihr das machen. Aber ihr könnt, es kann natürlich auch sein, dass ihr genauso wie Andreas reagiert, der das Ganze ganz gelassen sieht und besonnen darauf reagiert.
Also ich denke ganz einfach nur, dass zumindest die Leute, die ein bisschen oberhalb des Durchschnitts im Intellekt sich befinden, dass die jetzt relativ schnell erkennen, worum es sich dabei handelt. Nämlich egal, ob das jetzt eine Propaganda ist oder ein völlig durchgeknallter Kommentator. Ich glaube, viele werden jetzt noch mehr ihre Abos beim Spiegel kündigen. Und irgendwann kommt natürlich das Problem noch stärker, denn je mehr kündigen, desto mehr hängen sie nachher nur noch von einer Quelle ab, wo immer die dann herkommen mag. Und dann erkennt man, dass das Niveau aus meiner Sicht offenbar auch in Zukunft sich nicht steigern wird.
Und damit beenden wir das Thema. Ich kommentiere das jetzt auch nicht mehr. Ihr Lieben, es geht jetzt um ChatGPT. Das ist jetzt in Italien verboten worden. Das hat die italienische Datenschutzbehörde mitgeteilt. Und was ist die Begründung? Das System habe keine ausreichende Rechtsgrundlage, um persönliche Informationen über die Nutzer zu sammeln, sagt die italienische Behörde. Diese Daten werden gesammelt, um den Algorithmus zu trainieren, der die Antworten von ChatGPT liefert. Und die Behörden haben OpenAI, also der offenen künstlichen Intelligenz, auch vorgeworfen, das Alter der ChatGPT-Benutzer nicht zu überprüfen und die Regeln zum Verbot von Benutzern über 13 Jahren nicht ordnungsgemäß durchzusetzen. Diese jungen Nutzer könnten aufgrund der relativen Unerfahrenheit möglicherweise ungeeigneten Antworten des Chatbots ausgesetzt sein.
Ja, ich kann da relativ wenig zu sagen. Da geht es ja um diese KI-Zusammenhänge, die dann ein Automat dann mehr oder weniger über Menschen zusammen sucht. Wir haben ja, glaube ich, mal reingeguckt, was bei uns, oder man hat uns das sogar geschrieben noch, ne? Irgendwie, ne? Oder?
Ich hab's hier. Ach, soll ich vorlesen?
Ja, mach doch mal, was über uns drin steht. Also, wenn ihr die künstliche Intelligenz nutzt über dieses ChatGPT, ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding?
ChatGPT.
Ich will es gar nicht mal wissen, aber so heißt es. Und da kann man dann quasi dann Personen mal abfragen. Und dann gucken wir doch einfach mal nach, wer sind wir denn überhaupt?
Ja, das hat uns netterweise ein Leser hier, ein Abonnent aus dem Kanal zugeschickt. Und ich möchte dazu sagen, ein anderer hat sich da auch die Mühe gemacht. Der hat was ganz anderes rausgefunden. Nämlich, aber das sage ich euch gleich. Also, er hat die Frage gestellt, wo lebt Andreas Popp? Und dann hat das kleine liebe Ding da, die künstliche Intelligenz, geantwortet, Andreas Popp ist ein deutscher Autor und Vortragsredner. Es ist öffentlich nicht bekannt, wo er derzeit lebt. Es ist jedoch bekannt, dass er in der Vergangenheit in verschiedenen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz gelebt hat. Andreas, Trefferquote?
Ja, die ist jetzt so bei 30%. In Deutschland habe ich gelebt, Österreich und Schweiz nicht wirklich.
Nicht wirklich? Nie?
Nein, nicht. Also gelebt habe ich dort nicht, aber ich war schon mal da.
So, welche Art Vorträge hat Andreas Popp gehalten? Hat hier jemand, also derselbe, gefragt? Dann hat das ChatGPT geantwortet, Andreas Popp ist ein bekannter Redner, der in der Vergangenheit Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten hat. Einige der Themen, über die er gesprochen hat, sind Wirtschaft und Finanzen. Andreas Popp hat sich intensiv mit den Themen Geldsystem, Finanzkrise und alternativen Wirtschaftsmodellen auseinandergesetzt. In seinen Vorträgen geht er auf die Ursachen von wirtschaftlichen Krisen ein und stellt alternative Ansätze und Lösungen vor. Dann zum Thema Politik und Gesellschaft. Andreas Popp spricht auch über politische und gesellschaftliche Themen wie Demokratie, Freiheit, Machtstrukturen. Er analysiert die aktuellen Entwicklungen und gibt Impulse für eine positive Veränderung. Ist das nicht schön?
Ja, das ist wirklich schön. Aber das Interessante ist, dass hier die KI offenbar überhaupt Faktoren herausgesucht hat, die man über mich findet. Und da sind dann zum Beispiel einfach nur Abwertungen gar nicht mehr mit drin. Also ich denke mal, das wird dem System gar nicht passen. Denn das klingt ja alles sehr förderlich, was hier über mich geschrieben steht.
Ja, ja, das fällt auf. Und das wird wahrscheinlich auch ganz schnell geändert. Ja, das wird ganz schnell geändert werden. Es hieß, ganz zum Schluss hat das kleine Chat GPT noch geantwortet, Andreas Popp ist bekannt für seine klare und provokante Sprache sowie seine unkonventionellen Ansätze. Seine Vorträge sind oft kontrovers diskutiert und haben eine große Anhängerschaft. Also, das heißt, es weiß auch von euch. So, und was ist mit Eva Herrmann? Was macht Eva Herrmann heute, hat der Leser gefragt. Eva Herrmann ist eine ehemalige deutsche Fernsehmoderatorin, hat das Kleine geantwortet, und Journalistin, die heute als Autorin und Vortragsrednerin tätig ist. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, dann vertritt sie verschiedene Themen, Familie, Erziehung, Bildung, Gesellschaft, Zeitgeschehen. Dabei vertritt sie oft kontroverse Positionen und kritisiert die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung. Sie hat auch in den letzten Jahren immer wieder in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt, etwa durch kontroverse Aussagen zu den Themen Migration und Gender. Eva Herrmann lebt in St. Peter-Ording und ist weiterhin aktiv in der Öffentlichkeit.
Also du hast morgens eine ganz schön lange Anfahrt immer hierher, bevor wir hier unseren Podcast machen. St. Peter-Ording hier rüber, also das ist schon gar nicht so ganz schlecht. Also wir nehmen das mal zur Kenntnis. Also das ist das Niveau der künstlichen Intelligenz. Freuen wir uns drauf.
Naja, vor allem ganz lustig, der andere Leser, der uns geschrieben hatte, der hatte auch gefragt, wo lebt Eva Herrmann? Und da kam die Antwort, sie ist vor kurzem nach Niedersachsen gezogen.
Ja, siehst du. Na gut, das ist ja, die Plattentektonik geht auf der Welt ja auch relativ schnell. Also wer weiß, wie schnell Niedersachsen hier mit Cape Breton zusammenrutscht.
Ja, dieses kleine ChatGPT, was ist da so alles herausgekommen? Ich finde es ja irgendwie niedlich. Und wir kommen jetzt zu der Meldung, die wir eigentlich noch machen wollten, letztes Mal am Mittwoch, nämlich, dass Elon Musk himself und einige andere, nämlich 1000 Experten insgesamt, ein Moratorium fordern für die künstliche Intelligenz und einen sofortigen Entwicklungsstopp gefordert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Gemeinsam mit über 1000 anderen Experten hat Tesla-Chef Elon Musk zu einem sofortigen Entwicklungsstopp in Sachen KI, also künstliche Intelligenz, aufgerufen. Wörtlich warnt er, künstliche Intelligenz ist mittlerweile bei vielen Aufgaben zu einer Konkurrenz für den Menschen geworden. Und bei diesen 1000 Leuten sind Big-Tech-Konzernchefs von Google, Amazon, Meta, Microsoft und so weiter. Und dabei übrigens auch, und das verwundert mich ein bisschen, der gute Yuval Noah Harari, der ja eigentlich der künstlichen Intelligenz die neue Welt versprochen hat.
Naja, also wir können davon ausgehen, dass da natürlich auch was irgendwie nicht stimmt. Denn wenn ich sehe alleine, dass Elon Musk sein Kind mit irgendwelchen Buchstaben bezeichnet hat, die also wirklich eines Menschen unwürdig sind. Und wenn wir die Aussagen von Herrn Harari hören, die er schon gebracht hat, und jetzt kommt da plötzlich so eine Situation, dass sie sich bekehrt haben, wahrscheinlich auch zum Christentum und irgendwann die Seele des Menschen noch predigen. Das nehme ich Ihnen natürlich nicht ab. Aber nichtsdestotrotz sind die Aussagen trotz alledem richtig, was die Gefahren anbelangt der künstlichen Intelligenz.
Der Geist ist ja auch aus der Flasche. Also die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Elon Musk sagt, wir müssen uns fragen, sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollten wir alle Arbeitsplätze automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir eine Art von Intelligenz entwickeln, die uns Menschen irgendwann zahlenmäßig überlegen ist und uns überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnte? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Andreas, wenn solche Fragen jetzt von den Leuten öffentlich gestellt werden, die alles dafür getan haben, dass die Entwicklung bis hierher gekommen ist, sehr fragwürdige Entwicklung, dann ist doch wirklich etwas faul.
Naja, also ist es so, dass Sie eventuell in einer Notsituation sind, das vermute ich, weil zu viele Menschen einfach dagegen sind. Das haben wir gesehen, als Zuckerberg da seine komischen virtuellen Brillen eingeführt hatte und ist krachend gescheitert, weil die Leute in diese virtuelle Welt nicht flüchten wollten. Ich glaube, der Hang und die Sehnsucht nach diesen Gesetzen der Natur ist wieder zurückgekommen. Durch diese Lockdowns zum Beispiel haben viele Menschen auch wieder zu sich gefunden. Sie haben viele Freunde verloren, die gar keine Freunde waren, haben aber kleinere Gruppen von festen Gemeinschaften plötzlich gebildet, die viel, viel höherwertig auch in der Lebensqualität sind als die vorherige Oberflächlichkeit des einfachen Lebens. Und ich glaube, das ist die Situation. Und wenn jetzt Elon Musk und diese Größen plötzlich dagegen schieben, dann soll es vielleicht eine Art Gegenpunkt zu einer Art Demokratiespiel sein, nach dem Motto, oh, da gibt es auch Gegenstimmen, um sie dann im Nachhinein dann vielleicht doch zu überstimmen. In Wirklichkeit aber viele Menschen jetzt auf den Zug aufspringen und sagen, ja, das stimmt. Das heißt, das kann dann auch nach hinten losgehen, falls es eben halt ein Fake ist, was da gemacht wurde.
Ja, vielleicht ist es eine Art Selbstschutz, dass man tatsächlich jetzt sich eventuell sicher machen will. Also er fordert, Elon Musk fordert mit diesen Kollegen ein sofortiges und staatlich überwachtes Moratorium. Wir fordern alle Labore auf, das Training von Programmen, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, sofort für mindestens 6 Monate zu unterbrechen. Diese Pause sollte öffentlich überprüfbar sein und alle wichtigen Akteure einbeziehen. Wenn eine solche Pause nicht schnell umgesetzt werden kann, sollten die Regierungen eingreifen und ein Moratorium verhängen.
Naja, aber hier sehen wir dann doch schon, worum es dann mehr geht. Wir haben gerade gesehen, wie diese künstliche Intelligenz arbeitet, dass sie nämlich eben nicht so unfehlbar ist, sondern fehlbar auf der ganzen Linie. Außerdem kein Gewissen hat, außerdem keine Moral kennt und damit mehr oder weniger dem Mensch überhaupt nicht vergleichbar ist, sondern eben nur eine Maschine. Und wenn jetzt zu früh diese Dinge rauskommen, dann könnte es sein, dass diese KI sich dermaßen selbst zerlegt, weil man merkt eben halt, wie nüchtern und dumm dieses System ist. Es ist nämlich keine Intelligenz, auch keine künstliche, sondern das ist nur eine künstliche Entwicklung, die hochentwickelt ist, aber eben halt mit Intelligenz nichts zu tun hat. Das ist der Punkt. Und wenn man das jetzt unterbricht, könnte es sein, dass man dann lieber wartet, bis man das System so weit geändert hat, dass es keiner mehr merkt, dass es eben nur eine Maschine ist.
Also einige der Entwickler, die übrigens auch am sogenannten ChatGPT-Chatbot arbeiten, die haben gewarnt und haben gesagt, das sind jetzt unkalkulierbare Risiken dieser hochentwickelten KI. Wörtlich sagt einer, eine falsch programmierte, superintelligente KI könnte der Welt schweren Schaden zufügen. Ein autokratisches Regime mit einer hochleistungsfähigen Superintelligenz an der Spitze könnte dies ebenfalls tun. Wir stehen vor Umbrüchen, die sich noch niemand vorstellen kann. Ja, also das soweit dazu. Und es gibt unendlich viele Artikel jetzt dazu. Ich möchte nur noch mal den guten Stephen Hawking, einen Physiknobelpreisträger, der jetzt nicht mehr unter uns ist, zitieren, der schon 2014 gewarnt hatte, ein Astrophysiker, dass die künstliche Intelligenz sich so schnell weiterentwickeln könnte, dass sie eine Gefahr für die Menschheit darstellen könnte. Er hatte wörtlich gesagt, der Mensch, der durch die langsame biologische Evolution begrenzt ist, könnte nicht mithalten und Würde verdrängt werden.
Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie gearbeitet wird auf verschiedenen Ebenen und jetzt gegenargumentiert und wieder gegenargumentiert wird. Aber interessanterweise an den Kern der Seele des Menschen geht keiner ran. An die wirklichen Zusammenhänge der Schöpfungsarchitektur. Als ich gestern dein Abendgebet gehört habe zum Beispiel, da war ich wirklich tief berührt, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, sogar wenn ganz viele zuhören, weil es geht um das Thema Leihmutter. Das war ja das Problem. Und wenn ich dann sehe, wie da argumentiert wird, als würde der Mensch ausschließlich genetisch bedingt sein, als würde durch Mutter und Vater eigentlich erst der Mensch entstehen. Nein, das ist nur der Körper, die Wohnung, die Behausung, in die der Mensch später einziehen wird. Aber er zieht eben nach anderen Kriterien ein. Und da spielt Mutter und Vater genetisch eben halt gar keine Rolle, sondern ganz andere Faktoren, nämlich die Anziehung der Gleichheit. Und ich finde das so spannend, wenn ich sehe, dass die größten Wissenschaftler der Welt diese Urgesetze der Natur überhaupt nicht verstanden haben und dann wirklich wie die Blinden von der Farbe sprechen. Selber ein Stephen Hawking, den ich niemals das Wasser reichen kann, das ist mir völlig klar, dass einer nachher sagt, wie kannst du einen solchen Ausnahmewissenschaftler da? Nein, aber wenn die Zusammenhänge nicht verstanden werden, das Fundament des Gebäudes nicht erkannt wurde, dann braucht keiner mehr erklären, wie man die Fliesenfugenfarben da letztendlich verändert.
Also da sei nochmal hingewiesen auf die drei grünen Bücher, ja. Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, die Gralsbotschaft, die eben dieses Wissensfundament darstellen. Heißt mit anderen Worten, dass die Naturgesetze dort so erklärt werden, wie sie noch nie anderswo erklärt wurden.
Das ist so. Und das war für mich zum Beispiel der ganz große Durchbruch in meinem Leben. Ich bin wissenschaftlich geprägt und beschäftige mich eigentlich sehr, sehr stark mit meinem Verstand. Und meinen Verstand als Werkzeug, glaube ich, kann ich ganz gut beherrschen. Aber ich habe eins festgestellt. Dadurch, dass ich meinen Geist gar nicht erkannt hatte. Das heißt, die Schöpfungsanbindung, die für mich wichtig ist, weil das bin das eigentliche Ich und ich damit mit diesem Ich meinen Verstand, das Werkzeug eigentlich auch bediene. Und zwar richtig von oben bediene, weil ich nämlich übergeordnet bin, oberhalb meines Verstandes stehe, das eigentliche Ich nämlich. Und dadurch habe ich natürlich plötzlich gelernt, eine ganz andere Form des Lebens überhaupt zu verstehen und mich auch ganz anders mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Viele fragen mich auch immer wieder, wie kannst du viele Dinge so logisch und einfach immer so zusammenfassen? Ja, weil es immer nach den Schöpfungsgesetzen ganz einfach ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt auch eine natürliche Kreativität und ein Durchfluss, man ist eine Art Durchlauferhitzer gewissermaßen dieser Schöpferkraft, dann fließt das von alleine. Das ist wie bei dir, das kommt gar nicht von dir direkt oder auch von mir direkt, sondern es fließt mehr oder weniger durch und das ist eigentlich das Unfassbare, wenn man plötzlich auf allen Zylindern fährt, wenn man sie eben halt zur Verfügung hat.
Ja, man kann das auch trainieren, um das vielleicht noch zu sagen. Ich hatte beim Kongress, den wir ja jetzt abgeschlossen haben, hatte ich einen Vortrag gehalten zu diesem Thema. Nämlich ganz viele berühmte Genies aus Musik und Malerei und Erfindungskunst zitiert. Also es sind wörtliche Zitate von Bach oder Strauss oder Mozart, wo diese Genies erklären, wie sie zu dieser Genialität gekommen sind. Nämlich, sie haben die Schleusen nach oben geöffnet und haben sich verbunden mit dem Schöpfer und mit der Schöpferkraft. Und sie haben alle unisono dasselbe gesagt. Sie haben gesagt, ohne das hätte ich keine einzige Note zu Papier gebracht.
Und das ist das Großartige, dass sie eben sagen nicht, ich habe die Musik erfunden und die Noten aneinandergereiht und dann habe ich mir da was ausgedacht, sondern ich habe diese Musik empfangen und dann aufgeschrieben, weil die Kanäle nämlich nach oben frei waren. Und dadurch konnte ich diese Musik empfangen und ich brauchte die Noten nur noch aufschreiben. Und das ist die Größe der wirklich ganz Großen, die nämlich nicht in ihrer Menschheit als Person mit ihrem Verstand Großartiges geleistet haben, sondern in ihrer Ausrichtung in den Schöpfungsgesetzen zu schwingen und genau diese Möglichkeiten, die uns diese Schöpfung gibt, komplett zu nutzen. Das ist das, was kommt.
So, mein lieber Durchlauferhitzer, dann wollen wir jetzt noch mal zum letzten Thema schreiten. Vielleicht werden wir heute wieder ein bisschen länger, aber es ist ja Wochenende. Ihr habt ja auch ein bisschen Zeit, hoffe ich jedenfalls für euch. Also, lass uns noch mal in ein ganz sachliches ausländisches Thema gehen. China. China hat erstmals auf dem Weltmarkt verflüssigtes Erdgas, also LNG, gekauft und den Import in der Landeswährung Renminbi, also Yuan, bezahlt. So berichtet es die Nachrichtenagentur Reuters, und die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben dazu einen Artikel verfasst. Andreas, das ist ja eine wichtige Information und ein Signal an die Dollar-Leitwährung, sprich also den Petrodollar. Was läuft denn da deiner Meinung derzeit ab?
Naja, man kann deutlich erkennen, dass sich gerade ein immer größeres Spannungsfeld entwickelt, welches aus meiner Sicht also mit der aktuellen geopolitischen Lage zusammenhängt. Wir sehen ja, was auf der Welt momentan abgeht. Der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland auf ukrainischem Gebiet auf Kosten der dort lebenden Menschen in der Ukraine ist dabei nur ein Thema. Also Russland steht ja sehr nah mit China zusammen, und die BRICS-Staaten als ernsthafte übrigens Gegenveranstaltung zu den G7, die erfahren ja gerade einen ziemlich großen Zulauf. Und wenn sie jetzt Trump verhaften, dann wird das wahrscheinlich noch mehr werden. Also wir haben darüber berichtet ja immer wieder. Nun erkennt man aber eine US-Politik, die aus meiner Sicht diese neuen Entwicklungen hin zu einer multipolaren Welt einfach nicht anerkennen oder realisieren wollen. Und irgendwie läuft da die US-Regierung aus dem Ruder.
Aber was heißt denn das jetzt für den Petrodollar, wenn China diese Währung umgeht und den Yuan nutzt?
Also eine kapitale Gefahr ist es für das weltweite Währungssystem. Nicht nur für den Dollar, das ist entscheidend. Also wir dürfen nicht vergessen, dass fast alle Währungen der Welt als Derivate vom US-Dollar nach 1945 abhängig gemacht worden, ob das der Yuan ist, ob das der Yen ist, ob das der Rupie ist oder der Euro. Crasht der Dollar, dann crashen quasi alle Währungen. Und diesen Zusammenhang kennen leider die meisten Menschen nicht, da das Geldsystem ja auch nicht unterrichtet wird, weder in Schulen. Übrigens am wenigsten haben es die Banker gelernt. Denn wenn die Banker das Geldsystem verstehen würden, dann könnten sie ihre Arbeit gar nicht mehr machen, weil dann das Gewissen anklopft.
Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, die möchte ich in diesem Moment schützen. Du sagst ja immer wieder, dass China selbst extreme Mengen an US-Dollar aus den Handelsüberschüssen der letzten Jahrzehnte eingenommen hat, die ja ebenfalls im Falle eines Dollarzusammenbruches wertlos würden. Kann denn China einen solchen Schaden verkraften?
Naja, das ist schon eine sehr gute Frage. Also es spricht für ein ungewöhnlich hohes Aggressionspotenzial zurzeit zwischen China und den USA, dass man dieses Risiko in China offenbar einkalkuliert. Also würde der Dollar kollabieren, dann wären allerdings die USA und andere westliche Länder quasi sofort ins Mittelalter zurückkatapultiert. Zumal die westliche Wirtschaft ja vor allem auf der spekulativen Ebene im Finanzmarkt stattfindet, also an den Börsen und so weiter, während in China gewaltige Infrastrukturen an Produktionsmaschinen stehen. Das ist ja wichtig. Es ist ja ein Kampf der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten wie China oder auch Indien. Und was du gerade sagtest, natürlich gibt es viele Banker, die das System auch verstehen, aber es gehört nicht zum Unterrichtsstoff. Aber es gibt viele Banker, die sich dafür interessieren, und auch Hochgebildete, allerdings dann auch meistens den Job dann schmeißen und was anderes machen.
Wir bleiben nochmal hier im Thema. Also der chinesische Ölkonzern CNOOC, der hat nach den Meldungen der deutschen Wirtschaftsnachrichten 65.000 Tonnen Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bezogen. Die Lieferung erfolgte durch den französischen Total-Konzern. Das berichtet das Portal Upstream wiederum. Und das könnte man ja fast als eine Art monetäre Kriegserklärung gegen den Dollar einordnen.
Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man will sich offenbar in kleinen Schritten vom Dollar lösen. Das ist dann schon eine verdeckte Kriegserklärung. Also Arabien, Saudi-Arabien, auch Iran, die spielen dabei natürlich ebenfalls mit den Chinesen gemeinsam. Und arbeiten damit auch gegen die US-Interessen. Das muss man ganz klar sagen. Es wenden sich einfach immer mehr Staaten ab. Die Spannung nimmt damit aber massiv in Fernost natürlich zu. Das muss man wissen. Neben dem Motiv, den eigenen Handelsverkehr gegen potenzielle Sanktionen aus Amerika abzuschirmen, da verfolgt die Pekinger Regierung natürlich auch das strategische Ziel, den Renminbi, das ist ja die Währung, die man dann als Yuan in den Händen hält, zu einer weltweit akzeptierten Handels- und Reservewährung aufzubauen. Das ist das Ziel offenbar.
Ja, und wie die deutschen Wirtschaftsnachrichten weitermelden, werden derzeit etwa 41% des globalen Warenumschlags in Dollar abgerechnet, verglichen mit unter 3% beim Yuan. Du sagst Yuan, ne? Yuan. Klingt wie Johann. Aber egal. Die von westlichen Ländern gegen Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen hatten den Absatzbewegungen zuletzt einen ziemlichen Schwung verliehen, haben ja hier offen darüber berichtet, weil Russland dazu übergegangen war, seine Exporte auch nicht mehr in Dollar, sondern in alternativen Währungen, beispielsweise den Rubel zu fakturieren oder auch den Yuan oder den Dirham.
Ja, also jetzt kommen wir natürlich ein sehr ernstes Thema, nachdem wir diese ganzen gerade schon Geschichten etwas anders hatten, schon auf der emotionalen Ebene, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich richtig und man erkennt da eine sehr interessante Entwicklung jetzt auf dieser ganz monetären Ebene, weshalb es auch so wichtig sein könnte, dass plötzlich der japanische Yen nun ins Feld rückt. Das ist auch interessant. Und als alternative Währung bei Anlegern jetzt als attraktiv, aus meiner Sicht fast offenbar, vorbereitet wird.
Ja, und wieso eigentlich Japan? Was haben die damit zu tun?
Japans Schicksal ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschlands Schicksal ziemlich gut vergleichbar. Beide Länder haben gegen die USA verloren. Und der Wiederaufbau in Deutschland, das wissen viele, wurde mit dem bekannten Marshallplan organisiert. Und in Japan gab es den sogenannten Dodge-Plan. Das ist durchaus vergleichbar. In den Geschichtsbüchern werden diese Wiederaufbaupläne dann als humanitäre Leistung der USA verkauft. Aber es war wohl auch eher eine Investition zu einer strammen Partnerschaft, möchte ich mal sagen, beziehungsweise Abhängigkeit von den USA. Und da könnte ich jetzt sehr weit ausführen, aber das würde die Sendung sprengen.
Ja, das ist ja ein bisschen vergleichbar mit Deutschland, wo du es jetzt sagst. Wir sehen ja in letzter Zeit gerade in Japan auch Politiker aus Deutschland. Wir sehen Japan im Fokus der Medien. Die amerikanischen Diplomaten und Militärs geben sich in Tokio die Klinke in die Hand. Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Ja, das ist gut möglich, denn der sich anbahnende Krieg gegen China, aus meiner Sicht übrigens unter dem Vorwand von einer drohenden inhumanen Taiwan-Annexion, dieser anbahnende Krieg wird immer sichtbar. Taiwan, das dürfen wir nicht vergessen, ist von der Funktion her der US-Militärs eher mit einem Flugzeugträger vergleichbar, direkt vor dem chinesischen Festland. Denn dort haben die Amerikaner ihre gesamten oder viele ihrer militärischen Equipments natürlich draufstehen. Und darum geht es wohl auch in erster Linie.
Also die Verteidigung der unipolaren Welt unter der Führung der USA steht dahinter. Aber nochmal zurück zu Japan. Du hast ja gesagt, dass Japan offenbar an der Seite der USA gegen China eingeplant ist, falls es zu einer Eskalation kommt. Hat das eventuell etwas mit dem steigenden Yen zu tun?
Ja, also wir müssen sehen, dass zwischen Japan und China es schon seit Ewigkeiten ein gewisses Konfliktpotenzial gibt. Ob es um strategische wichtige kleine Inseln geht oder um historische Angriffe Japans gegen China wie 1931. Das liegt dann noch alles in dieser Atmosphäre zwischen diesen Staaten. Aber die Menschen sollen natürlich Kriege auch einsehen, weshalb gigantische Propagandaschlachten auf allen Seiten gefahren werden, in diesem Fall von USA. Denken wir an die Militärmanöver mit den Japanern und der westlichen Welt gemeinsam, wo selbst mindestens ein deutsches Kriegsschiff dabei war. Ich glaube, die Bayern war sogar dabei und fuhr da durch das chinesische Meer. Also aus meiner Sicht unglaublich. Aus meiner Sicht stehen alle Zeichen auf einen orchestrierten Kriegswunsch in Fernost, so kommt es mir vor. Und da passen dann neue Rüstungsaufträge und steigende Währungen bei den sogenannten Partnern wie Japan relativ gut ins Bild. Das sehen wir auch in Europa, dass Europa sich so langsam zu einem Rüstungsstandort entwickelt, wo also dort die neue Wirtschaft sich eventuell etabliert. Feindbilder werden dann natürlich jetzt erst einmal produziert. Und vermeintliche Vorteile für die eigene Wirtschaft werden propagiert. Und somit passt da auch sogar die Bankenkrise in Europa dazu, um Gelder zum Beispiel nach Japan als Ersatzstandort zu forcieren. Die freuen sich natürlich, wenn die Wirtschaft einen Schub bekommt. Das könnte übrigens alles zusammenhängen, aber wir werden das natürlich weiter beobachten.
Andreas, ich danke dir für deine Einordnung, mein lieber Durchlauferhitzer. Hast jetzt ein neues Wort. Und ja, du kannst das Orchester auffordern zu spielen. Wir sind wirklich am Ende. Ihr Lieben, wir wollen euch ein schönes Wochenende wünschen. Macht was draus, geht in den Frühling hinaus. Siehst du, was bei uns passiert, Andreas?
Es schneit. Es hat nicht nur geschnitten, es schneit auch weiter.
Es schneit und schneit und hört nicht auf. Aber unverdrossen, ich werde heute im Gewächshaus zubringen, werde meine nächsten Saat gut Dinge in die Töpfe bringen und in die Erde bringen. Und ja, dann zeige ich euch auch bald. Es kommen nämlich schon die ersten kleinen Triebe, die ich vor 5 Tagen eingesät habe. Ich freue mich so sehr drauf.
Ja, ich auch. Und jetzt werde ich mir einen Kaffee reinziehen und dann auf den Bock springen und dann in das Schneegestöber.
Ho, 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 ho.